Herzlich willkommen zur Nachmittagssession zum Thema Recht. Neben mir steht Herr Dr. Klostermann und wir lauschen jetzt seinem Vortrag zum Thema Datenschutzrecht für Linux-Admins in Betrieben und Behörden.
Ja, vielen Dank für die Vorstellung und vielen Dank für die Einladung, heute Nachmittag hier sprechen zu können. Ich hoffe, wir sind etwas munter. Recht hat immer so ein bisschen den Touch, etwas langweilig zu sein. Ich hoffe, es kann so lebendig machen, wie es geht. Ich werde auch versuchen, einige praktische Beispiele zu nehmen. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Klostermann, Christian Klostermann. Ich bin Rechtsanwalt aus Zwickau, schon regelmäßig hier auf den Linux-Tagen gewesen und freue mich, dass einige Gesichter wieder anwesend sind, wie jedes Jahr. Wir wollen heute, habe ich mir gedacht, über das Datenschutzrecht reden für Linux-Admins, weil das bekommt immer größeren Stellenwert. Ich nehme an, bei dieser ausdrücklichen Ankündigung in Betrieben und Behörden sind Sie tätig, sei es an der Universität, sei es in Privatbetrieben, sei es an sonstigen Behörden, und haben mit der Rechneradministration zu tun. Und da wollen wir uns heute mal angucken, was Sie dürfen, was Sie nicht dürfen, was Sie aus Gründen des Datenschutzes beachten müssen. Es ist nämlich so, wenn Sie administrieren und dort die Regeln des Datenschutzes nicht befolgen, kann Folgendes passieren. Jemand, der sich verletzt fühlt, dessen Daten Sie unberechtigt nutzen, kann gegen Sie vorgehen, beziehungsweise gegen das Unternehmen oder gegen die Behörde, kann verlangen, dass seine Daten gelöscht werden. Und es geht bis dahin, dass sie teilweise auf Schadensersatz verklagt werden können, wegen Schmerzensgeld. Denn Verletzung von Datenschutz ist mittlerweile etabliert, ist ein immaterieller Schaden, wenn das widerrechtlich verletzt wird. Und da gibt es Schmerzensgelder, die durchaus hoch sind, weil es ein ganz, je nachdem, wie tief Sie die Persönlichkeitsrechte verletzt haben. Eine Frage vorab möchte ich aber trotzdem stellen. In das Thema spielt natürlich auch rein, darf ich Mails kontrollieren, darf ich privaten Internetverkehr kontrollieren? Das ist teilweise auch der Vortrag des nachfolgenden Vortrages hier von Herrn Heinlein. Werden denn alle, die hier sitzen, dann auch den folgenden Vortrag hören? Dann kann ich es nämlich ein bisschen kürzer machen, mich auf andere Dinge registrieren. Oder sind hier Leute, die sagen, nee, das wollen wir schon mal, wir sind nächste Stunde nicht da? Einer? Gut, dann machen wir es. Ja, gut, dann werde ich es kurz streifen und dann gehen wir voran. Wir müssen zunächst mal einige Grundsätze klären. Was heißt eigentlich Datenschutz, damit Sie die ganzen Überlegungen verstehen, auf welchen Grundsätzen baut das auf? Datenschutz hat sich entwickelt seit den 70er Jahren. Gab es die ersten Datenschutzgesetze in den 70er Jahren in Westdeutschland. Da müssen Sie sich vorstellen, da gab es noch keine PCs. Da gab es noch kommunale Rechenzentren in jedem Bundesland, 2 bis 3. Und wenn dann dort personenbezogene Daten verarbeitet wurden, dann waren das so Behördendaten, wie man sie im Rathaus speichert, ganz große und Industrieunternehmen, die hatten sowas wie Großrechner. Aber dass es wie heute ist, dass jeder ein Notebook hat und jeder einen Laptop, das gab es nicht. Und dementsprechend waren das alles große Organisationen, die Daten, personenbezogene Daten verarbeiteten. Das werden Sie merken, diese Struktur des Gesetzes hat sich bis heute nicht geändert. Das passt mit dem, dass jeder ein Notebook hat, jeder einen PC auf seinem Schreibtisch, eigentlich nicht zusammen. Das müssen Sie nur im Hinterkopf behalten. Hessen als erstes Bundesland hat sein Datenschutzgesetz gehabt. Ende der 70er Jahre dann das Bundesdatenschutzgesetz. Das blieb dann lange unverändert, bis es so in den letzten 4, 5 Jahren einige Datenskandale auftauchten. Zum Beispiel, Sie können sich vielleicht noch erinnern, die Deutsche Bahn hatte ein Datenschutzproblem gehabt, indem sie wegen Korruptionsbekämpfung die Kontendaten sämtlicher Mitarbeiter abfragte und kontrollierte. Es gab bei Schlecker, bei Lidl gab es Datenschutzpannen dahingehend, dass dort Mitarbeiter kontrolliert wurden, dass Videoaufnahmen gemacht wurden, auch von Gemeinschaftsräumen, von Umkleideräumen. Und es gab Datenschutzskandale bei der Telekom, dass dort Daten abhanden gekommen sind. Und das hat einen solchen Druck erzeugt, dass der Gesetzgeber in den letzten Jahren aktiv geworden ist und das Bundesdatenschutzgesetz mehrmals abgeändert hat. Davor gab es eigentlich nur das Volkszählungsurteil Bundesverfassungsgericht 1983, was insoweit wegweisend war, als dass zum ersten Mal der Datenschutz in der Verfassung verankert wurde, und zwar an ganz oberster Stelle. Artikel 1 Absatz 1, also die allererste Vorschrift in unserer Verfassung, in unserem Grundgesetz, die Menschenwürde. mit Artikel 2, die allgemeine Handlungsfreiheit. Und da sehen Sie so den Werte, die Wertestellung, die das Datenschutzrecht, das Persönlichkeitsschutzrecht hat. Das ist keine Petitesse, sondern es ist ein ganz hoher Verfassungswert. Und dementsprechend bemüht sich auch das Datenschutzgesetz oder die datenschutzrechtliche Rechtsprechung, diesem Verfassungswert gerecht zu werden. Ja, welche Grundsätze gibt es? Wir sprechen hier nur um den Schutz personenbezogener Daten. Es ist nicht jedes Datum geschützt. Wenn das sich nicht auf eine einzelne Person beziehen lässt, können Sie mit Daten machen, was Sie wollen. Das interessiert uns nicht. Da sind die ungeschützt. Es geht alleine um Persönlichkeitsschutz. Also beispielsweise wird das Datum, haben Sie heute zu Mittag ein Nudelgericht gegessen? Das ist ein personenbezogenes Datum. Aber das Datum, heute wurden hier im Mittagessen 3000 Nudelgerichte ausgeteilt, das kann ich nicht einer individuellen Person zuordnen. Das fällt gar nicht unter diesen Schutz jetzt, was wir hier haben. Es geht alleine um personenbezogene Daten und das müssen Sie auch wissen bei Ihrer Rechneradministration, welche Uptime der Rechner hat oder welche Programme gestartet wurden, interessiert uns so lange nicht im Datenschutzrecht, solange wir es nicht auf eine bestimmte Person zurückführen können. Und das ist dann, dieses müssen Sie sich merken, da kommen wir dann zurück, wenn wir fragen, was darf ich überhaupt mitloggen, was darf ich für Protokolldateien führen. Solange Sie kein personenbezogenes Datum haben, dass Sie sagen können, der User X hat dieses Programm gestartet oder hat diese Aktion veranlasst oder diese Datei gespeichert, interessiert uns das ganz einfach nicht. Es interessiert uns nur die allein personenbezogenen Daten. Nächstes Gebot, die Zweckbindung. Die Zweckbindung heißt, Daten, die ich für einen bestimmten Zweck erhoben habe, beispielsweise um die Systemsicherheit mitzuprotokollieren, die darf ich nicht für andere Zwecke auswerten, verwenden. Ich darf die dann nicht, wenn ich die für Systemsicherheit protokolliert habe, darf ich die nicht dazu verwenden, Verhaltenskontrollen bei Mitarbeitern durchzuführen. Oder wo das bei Kundendaten, werden wir es auch sehen, Daten, die ich für die Abwicklung eines Vertrages gespeichert habe, die Adresse des Kunden, die bestellte Ware, die darf ich dann nicht ohne weiteres dazu verwenden, die beispielsweise für Werbung einzusetzen, sondern da schreibt das Datenschutzgesetz Hürden vor, die wir gleich beachten werden und besprechen werden. Dann das Prinzip der Datenvermeidung und der Datensparsamkeit. Daten, die ich gar nicht brauche, die soll ich gar nicht erst erheben, die soll ich gar nicht erst nutzen. Und Daten, die ich nicht mehr brauche, die muss ich löschen. Immer personenbezogene Daten. Es geht uns nicht um allgemeine Daten, es geht immer nur um personenbezogene Daten. Da stelle ich an diesem Punkt immer die Preisfrage. Mein Zahnarzt hat mich abgefragt nach meinem Geburtstagsdatum. Denken Sie, das braucht er? Ja? Ja, man sagt es, er braucht es vielleicht noch, weil es könnten ja zwei Klostermanns zu ihm kommen und dann ist das Geburtsdatum durchaus noch. Ist das der junge Klostermann oder sein Sohn? Das ist er noch. Jetzt schreibt mir mein Zahnarzt aber auch jedes Jahr, macht ja guten Service, eine Geburtstagskarte, einen Geburtstagswunsch. Darf er das? Ja, eigentlich nicht, ne? Weil er hat es ja nicht, meine Daten, ich habe ihm ja nicht gesagt, mein Geburtsdatum, damit er mir zum Geburtstag gratuliert. Ich weiß, das hört sich jetzt sehr langweilig an und typisch Anwalt, ja?
Er dürfte es, wenn er sich vorher gefragt hätte.
Ja, ja, mit Einwilligung, aber ohne Einwilligung nicht. Aber da sehen Sie, wo das hingeht, wo diese Sachen hingehen. Und ich will da immer mal wieder mit meinem Zahnarzt drüber sprechen. Aber wissen Sie, wenn Sie im Zahnarztstuhl liegen, dann haben Sie eine schlechte Gesprächssituation. Das habe ich ihm also noch nicht so austreiben können. Gut, dann... Er hat es schon gerade gesagt, eine Einwilligung. Ich habe bis jetzt immer gesagt, das dürfen wir alles nicht. Von Gesetzes wegen dürfen wir das alles nicht. Es muss jede dieser Akten, Aktionen, Daten erheben, Daten sammeln, Daten einem anderen Zweck zuordnen. Brauchen Sie eine, es ist grundsätzlich verboten, und brauchen Sie eine Erlaubnis. Diese Erlaubnis kann sich aus dem Gesetz ergeben. Beispielsweise ein Kunde bestellt bei mir, dann darf ich natürlich seine Daten speichern, seinen Namen, seine Adresse. Warum? Auch wenn er mich nicht ausdrücklich einwilligt, darf ich das, weil das für die Abwicklung des Vertrages erforderlich ist. Und so eine gesetzliche Vorschrift haben wir im Paragraph 28 Bundesdatenschutzgesetz, kommen wir auch noch drauf. Aber wenn ich die nicht habe, komme ich nur mit einer Einwilligung weiter. Das heißt, der Kunde muss, der Betroffene muss sich damit einverstanden erklären. Er muss sagen, ja, ich erlaube es dir, dass du mir diese Daten, dass du diese Daten dazu nutzt. Nochmal dieses Beispiel mit der Geburtstagskarte. Der Zahnarzt hätte also, als er mich nach dem Geburtsdatum fragen könnte, darf ich dir auch jedes Jahr eine Geburtstagskarte schicken? Wenn ich dann sage, ja, darfst du, dann ist das natürlich genehmigt. Aber wenn ich sage, nein, dann hätte er sich eigentlich dran zu halten. Und diese Einwilligung, die muss freiwillig erfolgen. Das heißt, er darf mir nicht drohen, wenn du keine Geburtstagskarte willst, behandle ich dich nicht. Es darf, dass dieses Prinzip der Freiwilligkeit heißt, es dürfen keine Nachteile angedroht werden. Und sie darf jederzeit widerrufbar sein. Das hat enorme Auswirkungen für Sie als Linux-Admin in Betrieben und Behörden. Weil wenn ich dann meinen Vortrag halte und sage, ihr dürft diese Daten nicht sammeln, dann kommt immer der Einwand, na ja, dann machen wir halt eine Erlaubnis, geben allen Mitarbeitern kund, passt auf, euer privater E-Mail-Verkehr wird mitgeloggt oder eure Verhaltensweisen werden mitgeloggt, es wird mitgeloggt, wann ihr den Rechner einschaltet, wann ihr ausschaltet. So eine Unterschrift nützt Ihnen nichts. Warum? Weil die Datenschützer sagen, im arbeitsrechtlichen Verhältnis gibt es keine Freiwilligkeit. Weil jeder denkt, naja, wenn ich mich da weigere, mich überwachen zu lassen, passiert als nächstes Folgendes, ich sitze auf der Abschutzliste oder ich werde benachteiligt. Und deshalb ist das keine Einwilligung im Sinne des Datenschutzrechts, weil die nicht freiwillig erfolgt, sondern immer unter der Drohung, wenn du dich nicht bereit erklärst, dass wir dich überwachen, dann fliegst du raus oder kriegst halt Nachteile im weiteren Arbeitsleben. Deshalb merken Sie sich bei Ihrer Tätigkeit im Betrieb, wenn Sie irgendwelche Datenschutzdaten erheben wollen, mit freiwilligen Einwilligungen kommen Sie nicht weiter. Sie kommen auch aus einem anderen Grund nicht weiter, weil diese Einwilligung darf jederzeit widerrufen werden, ohne Begründung. Gleich. Und was machen Sie denn, wenn Sie ein 500-Mann-Unternehmen administrieren sollen oder meinetwegen nur ein 100-Mann? Und jeder Einzelne sagt, dieses Datum darfst du mitlocken, dieses Datum erlaube ich dir nicht. Ach, ich habe mir es heute anders überlegt, komm mal nächste Woche wieder, da kriegen Sie auch keine Struktur rein. Also mit solchen freiwilligen Vereinbarungen kommen Sie nicht weiter, ja? Ja. Ja, dieser Meinung begegne ich ja. Kein Problem, schreibe ich den Arbeitsvertrag rein, muss ich Ihnen sagen, nützt Ihnen nichts. Ja, die gibt es nicht. Die ist nicht freiwillig und damit ist sie keine Einwilligung. Und wenn Sie es trotzdem machen, diese Daten mitlocken, begehen Sie einen datenschutzrechtlichen Verstoß. Und das kann dann dazu führen, gleich im Extremfall, wenn Sie zum Beispiel jetzt Aktivitäten aufzeichnen, nehmen wir mal ein praktisches Beispiel, was immer wieder der Fall ist, private Internetaktivitäten. Sie sehen, der spielt Farmville während der Arbeitszeit, und zwar von morgens 9 bis mittags 12. Oder ein Fall, den ich mal hatte, der hatte ein Nebengeschäft aufgemacht. Bei eBay hat er gehandelt. Dann hat sich herausgestellt, dass der tagsüber die meiste Aktivität hatte. Also von 9 bis 15 Uhr. Während der Arbeitszeit. Das heißt, er hat nicht nur Rechnerzeit gestohlen seinem Arbeitgeber, sondern er hat auch Arbeitszeit fremd verwendet. Und das hatte der Admin bemerkt. Und wenn Sie dann dort eine Kündigung aussprechen, das aber nicht datenschutzgerecht erhoben haben, dann wird vom Arbeitsgericht gesagt, ja, da war leider keine rechtmäßige Erhebung dieser Daten. Diese Daten sind nicht beweisverwertbar. Die dürfen gar nicht beachtet werden. Und die Folge davon ist, der Arbeitgeber würde den Kündigungsschutzprozess verlieren, weil er diese Beweise ja nicht davor geben kann. Und ein verlorener Kündigungsschutzprozess heißt auf gut Deutsch, es findet eine Abfindung statt. Pro Jahr der Betriebszugehörigkeit ein halbes Monatsgehalt. Das heißt, da können richtig Schäden auftauchen. Deshalb sind diese Dinge schon zu beachten. Gleich. Die IP-Adresse, ja, Klassiker. Ist die IP-Adresse ein persönliches Datum? Kann ich Ihnen ganz klar sagen, Amtsgericht Berlin sagt ja, Amtsgericht München sagt nein. Amtsgericht Berlin hat das mal entschieden. Da war die Seite des Bundeskriminalamtes, die hat sich gemerkt, wer guckt denn da so auf unsere Seiten zur Terrorismusbekämpfung? Weil die davon ausgingen, das sind Leute, die sich mal erkundigen wollen, was für Überwachungsmaßnahmen angeführt werden. Und das wurde dann untersagt von den Datenschutzbehörden. Und der andere Fall, Amtsgericht Berlin, da wurde diese Auffassung bestätigt. Da hat das Bundesjustizministerium so eine Art Google Analytics gemacht und hat auch die IP-Adressen mitgelockt. Und da wurde auch gesagt, dass die IP-Adresse ist ein personenbezogenes Datum. Und ist ein personenbezogenes Datum. Und deshalb war das unzulässig. Das Justizministerium hat es nicht geglaubt, ist in Berufung gegangen. Es wurde dann noch vollstreckt, die sind also unterlegen. Amtsgericht München hatte mal einen Fall zu behandeln, da ging es darum, ob diese Google-Tracking-Software, glaube ich, war es, ob das ein personenbezogenes Datum ist. Und da geht die Argumentation ja folgendermaßen, an sich ist es ein personenbezogenes Datum, weil aber die Zuordnung zur Person nur der Telekommunikationsprovider weiß, der dem Telekommunikationsgeheimnis unterliegt, ist das demjenigen beispielsweise Google oder Ihnen als Privatbetrieb gar nicht zuordnenbar. Deshalb hat das Amtsgericht München gesagt, es ist kein personenbezogenes Datum. Auf gut Deutsch, es ist noch völlig in der Schwebe. Und es unterscheidet sich je nachdem, welcher Gerichtsbarkeit Sie unterliegen. So, jetzt warten Sie noch. Kommen wir gleich drauf. Es war die Frage nach Betriebsvereinbarung. Das ist eine interessante Frage. Ja. Ja, Sie können es ja, die Frage ist, ob innerhalb der Firma die IP-Adresse personenbezogenes Datum ist, weil sie ja rechnerbezogen ist und nicht personenzugeordnet. Aber Sie können ja mit wenig Aufwand, es geht immer darum, ob Sie mit wenig Aufwand die Personenbezogenheit herstellen können. Und das dürfte in Zusammenführen mit IP-Adresse und Einlogzeit ohne weiteres der Fall sein. Insoweit ist sie intern wohl sehr wohl personenbezogen. So, hier war noch was. Betriebsvereinbarung, ja, war die Frage, machen wir jetzt. Ich sagte, es gibt zwei Prinzipien, der erforderlich einer Einwilligung oder der gesetzlichen Erlaubnis. Hinter dieser gesetzlichen Erlaubnis steckt interessanterweise auch Folgendes, nämlich noch ein weiterer Zusatz im Gesetz, nämlich eine sonstige rechtliche Vorschrift. Und unter sonstiger rechtlicher Vorschrift sind auch verstanden Betriebsvereinbarungen mit kollektivrechtlich organisierten Arbeitnehmervereinigungen. Da sagt man, da kann ja der Schutz des Arbeitnehmers, seine Persönlichkeit wird gewährleistet durch eben Betriebsrat, Personalrat, die dann mitbestimmen. Und deshalb können diejenigen Betriebe, die einen solchen Personalrat haben oder einen Betriebsrat, die können solche Vereinbarungen schließen, dass die Angestellten sich bereit erklären, dass meinetwegen stichwortartig der E-Mail-Verkehr untersucht wird oder der Internetverkehr. Das ist richtig. Da sind die Leute, die einer betrieblichen Mitbestimmung unterliegen, wirklich im Vorteil. So, hier haben wir das nochmal aufgelistet. Können Sie dann hinterher im Vortrag nachlesen. Hier die Definition personenbezogener Daten, die Zulässigkeit, dass es nur freiwillig geht oder aufgrund gesetzlicher Erlaubnis. Das Zweckbindungsverbot haben Sie dort. Die freie Entscheidung muss gewährleistet sein, ist nur für den vorgesehenen Zweck. Und außerdem bedarf die Einwilligung der Schriftform. Ja, wenn Sie es elektronisch machen, geht das auch, muss nur dokumentiert werden. So, dann das Erhebungsverbot. Personenbezogene Daten sind beim Betroffenen zu erheben. Ausnahmen sind zulässig nur aufgrund Rechtsvorschrift, hier haben Sie es wieder, oder wegen sachlicher Erforderlichkeit oder bei sonstigen unverhältnismäßigen Aufwand. Diese Daten muss natürlich der Gesetzgeber machen. Stellen Sie sich mal folgenden Fall vor. Sie kommen in Ihrem Betrieb auf die Schliche eines vermuten Korruption oder dass Ihre Rechner fremdgenutzt werden. Da ist es natürlich hinderlich, wenn Sie zu dem Mitarbeiter hingehen und sagen, benutzt du unsere Rechner für sachfremde Zwecke. Das können Sie nicht machen. Es gibt aber auch keine Rechtsvorschrift, dass Sie das dürfen. Und das ist dann diese Vorschrift, dass Sie die Daten erheben können, bei sachlicher Erforderlichkeit. So, Prinzip der Datensparsamkeit und Datenvermeidung hatten wir auch schon erklärt. Das Zweckbindungsgebot hatten wir erklärt. Hier haben Sie gesetzliche Erlaubnisse für sogenannte Zweckänderungen, wenn Sie also Daten erhoben haben und Sie wollen die jetzt zu einem anderen Zweck einsetzen, beispielsweise Kundendaten, darf ich die zur Werbung einsetzen? Das geht nur zur Wahrung berechtigter Interessen der verantwortlichen Stelle, wenn die Daten allgemein zugänglich sind oder veröffentlicht werden dürften, also wenn sie im Telefonbuch stehen. Zu wissenschaftlichen Zwecken darf man sie auch auswerten. Für Zwecke der Werbung, der Markt- oder Meinungsforschung bei listenmäßiger Übermittlung, da merken Sie die Lobbyarbeit. Das geht halt darum, dass Daten vom Einwohnermeldeamt beispielsweise übermittelt werden dürfen oder sonstige ab. Und es ist immer eine Abwägung erforderlich, ob schutzwürdiges Interesse des Betroffenen entgegensteht. Also ob das, was Sie wollen mit dieser Datenänderung, den Zweck rechtfertigt. So, diese Prinzipien müssen Sie verstanden haben. Also Datensparsamkeit, dann das Prinzip der Freiwilligkeit, der Einwilligung, Prinzip der Einwilligung oder des Vorliegens einer gesetzlichen Erlaubnis und grundsätzliches Verbot der Nutzung und Erhebung von Daten und außerdem, dass personenbezogene Daten nur betroffen sind und nicht andere Daten. Darauf baut im Grunde das ganze Datenschutzgesetz auf. Was Sie noch haben müssen im Betrieb, weise ich immer wieder gerne am Rande hin, weil da müssen Sie dann gegebenenfalls auch drauf dringen. Ab 10 Teilnehmern, die mit personenbezogenen Daten in Maschinen verwandeln, nutzen, also Computer nutzen, mehr als 10 Computer im Betrieb, dann brauchen Sie einen Datenschutzbeauftragten. Ich habe vorhin gesagt, das Datenschutzrecht stammt aus den 70er Jahren und ist gebaut für große Rechenzentren. Das müssen Sie sich, da sehen Sie diese Vorschrift, spiegelt das noch wieder. Das war bis vor wenigen Jahren, waren es noch 5 Leute, die Maschinendaten verarbeiten mussten. Ab dann brauchten sie einen Datenschutzbeauftragten. Da merken Sie, das stammt aus den 70er Jahren, kommunales Rechenzentrum. Wenn da 5 Leute arbeiteten, war das schon eine wirklich große Sache. Heutzutage hat ja jeder Kleinbetrieb auf seinem Schreibtisch einen Rechner stehen und da passt das eigentlich gar nicht. Der Gesetzgeber lässt es aber trotzdem stehen und fordert, dass Sie ab 10 Personen, die Daten verarbeiten, einen Datenschutzbeauftragten brauchen. Wenn Sie das nicht haben, ist Ihr Datenschutzbeauftragter der Bundesbeauftragte für Datenschutz. Dem haben Sie dann die Aufnahme zu melden in Ihrer Tätigkeit. Dem haben Sie zu melden, welche Daten Sie verarbeiten, wie die Datenströme sind. Das alles unverzüglich nach Aufnahme der Tätigkeit. Es empfiehlt sich also, einen solchen Beauftragten zu bestellen. Der darf nicht sein die Geschäftsleitung, der darf nicht sein die Rechtsabteilung, der Leiter der Rechtsabteilung, darf nicht sein der Leiter der IT-Abteilung. Warum? Weil die können sich alle nicht selber kontrollieren. Das ist so wie gegen sich selber Schach zu spielen. Es muss jemand sein, der unabhängig ist. Hat die Aufgabe zu kontrollieren, ob im Betrieb der Datenschutz eingehalten wird. Und hat gegebenenfalls zu sagen, hier müsst ihr was tun. Sitzt hier ein Datenschutzbeauftragter im Saal? Ja, das ist gut. Nein, ich warne immer davor. Meistens sagen dann so in Betrieben, komm, Datenschutzbeauftragter, dann sag einfach, was du haben willst. Dann stellen wir dir das hin. Der soll also selber das vorschlagen, was er dann beaufsichtigen soll. Das geht auch nicht. Und da warne ich jeden davor. Das können Sie von dem nicht verlangen. Der Mann hat eine gute Stellung, der ist unkündbar. Er darf also nicht entlassen werden, hat besonderen Kündigungsschutz und ist direkt der Geschäftsleitung untergeordnet. So, er muss die Not. Es kann auch ein Externer sein. Er kann auch ein Externer sein, einen externen Datenschutzbeauftragten. Das empfiehlt sich sogar mittlerweile. Weil der Betrieb muss den Datenschutzbeauftragten die notwendige Sach- und Rechtskenntnis vermitteln. Und das kriegen Sie nicht ohne Schulung. Sie brauchen ja Datenschutzkenntnisse und Sie brauchen technische Kenntnisse. Und das trifft man meistens sehr, sehr selten. Und außerdem entwickelt sich die Rechtslage und die Technik immer weiter. Das heißt, er muss beständig geschult werden. Und da investieren Sie durchaus, so ein Seminar für einen Datenschutzbeauftragten kostet durchaus 1.000 bis 4.000 Euro, je nachdem, welchen Umfang das hat. Und wenn der dann mal kündigt, krank wird oder ausscheidet, haben sie dieses Geld verloren. Und deshalb ist es zu überlegen, ob man tatsächlich so als Externer dort, als sich extern den Datenschutzbeauftragten beauftragt. Ja. Das passt. Naja, der Kündigungsschutz besteht ja darin, dass der nicht erpressbar ist und nicht gesagt wird, pass auf, wenn du dich hier querstellst und sagst, wir haben unzulässigen Datenverwendung, dann fliegst du raus und dann ist der ja in seiner Existenz bedroht. Und der externe Datenschützer, der sagt halt, na gut, verliere ich einen Kunden, wenn der so unvernünftig ist, aber ich unterliege ja gewissen Pflichten und muss ihn trotzdem beraten. Also der externe Datenschutzbeauftragte ist ja nicht wie der einzelne Arbeitnehmer in seiner Existenz bedroht, sollte er jedenfalls hoffentlich nicht sein, wenn er diesen Kunden verliert. Und deshalb ist das durchaus möglich. So, jetzt zum Arbeitnehmerdatenschutz. Diese ganzen Dinge haben Sie sowieso zu berücksichtigen. Zusätzlich beim Arbeitnehmer, wie dürfen Sie Ihren Arbeitnehmer kontrollieren oder die Mitarbeiter? Dürfen Sie, ja, welche Daten dürfen Sie erheben? Da teilt das Gesetz, da kann ich Ihnen auch sagen, der Arbeitnehmerdatenschutz soll seit 1985 geregelt werden. Jede Bundesregierung nimmt sich das vor. Aber da ist solch ein Lobbydruck dahinter, auf der einen Seite Arbeitgeber, auf der anderen Seite Gewerkschaften, dass es bisher keine Regierung geschafft hat, kein Gesetzgeber innerhalb der Legislaturperiode, solch ein Datenschutzgesetz zu erlassen. Und nur aufgrund der Skandale damals, die nur 2009 im Raum waren, hat es die Große Koalition geschafft, kurz vor der Bundestagswahl 2009, dass wenigstens ein Paragraph reingenommen wurde zum Arbeitnehmerdatenschutz. Es wurde dann gesagt, das machen wir jetzt auf die Schnelle. Es wird dann in der nächsten Legislaturperiode, also in der jetzt laufenden, ein Arbeitnehmerdatenschutzgesetz verabschiedet, ist aber wieder nicht der Fall gewesen. Deshalb haben wir nur diesen Paragraphen. Also, was dürfen Sie jetzt für Daten von Ihren Arbeitnehmern kontrollieren, speichern, nutzen, erheben? Da unterscheidet das Gesetz wieder personenbezogene Daten eines Beschäftigten. Nur darum geht es, dürfen für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses erhoben werden. Also nur für die Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses. Das heißt, es muss mit dem Arbeitsverhältnis im Zusammenhang stehen. Was nicht im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis steht, dürfen Sie gar nicht speichern und gar nicht erheben. Beispielsweise, was der in seiner Freizeit macht. Ob der abends ausgeht, ob er Theaterfreund ist oder sonst etwas. Das erlaubt das Gesetz nicht. Und dann unterscheidet das Gesetz in drei Arten, wenn dies für die Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses, also Sie bewerben sich, dann darf der Arbeitgeber natürlich die Daten speichern. Heutzutage macht man ja elektronische Bewerbung. Das heißt, diese Daten, die dann per E-Mail bei ihm eingehen oder sonst, die darf er natürlich speichern, muss aber, wenn die Bewerbung vorbei ist und er sich entschieden hat, diesen nicht zu nehmen, dann greift dieser Grund nicht mehr, dann muss er die auch wieder löschen. Ja, also diese beliebte, ich lege das mal auf Wiedervorlage, vielleicht brauche ich ja in 3 Jahren wieder einen, das geht aufgrund des Gesetzes nicht. Da kommen wir dann nur wieder in die Einwilligung. Jetzt werden Sie sagen, aber du hast uns doch erzählt, die Einwilligung gibt es nicht im Arbeitsrechtsverhältnis. Sage ich Ihnen ganz schlau, ja, solange der noch nicht bei Ihnen arbeitet, ist er ja keinem Druck ausgesetzt, also kann er da einwilligen. Wenn Sie ihn einstellen, wird das wieder schwierig. Ja? Das darf man machen, das sind ja dann reine Fremden. Ja? Nein. Eine andere Frage ist, ob der Betrieb einsehen darf. Ja, das wäre dann wieder, nee. Es ist ja was anderes, ob der Mitarbeiter in seinem Computer personenbezogene Daten speichert oder ob ich als Chef hingehen kann und sage, gib mir mal alles her, was du auf deinem Computer hast. Das sind 2 verschiedene Dinge. Das ginge auch. Wenn Sie es so machen, dass es keine personenbezogenen Daten mehr sind, können Sie es machen. Ja, das ist richtig. Diese Anonymisierung, diese Möglichkeit gibt es immer. So, die Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses erforderlich ist oder nach Begründung des Beschäftigungsverhältnisses für dessen Durchführung. Also, wie viel hat der gearbeitet, wie viele Stunden hat der gearbeitet, wie ist sein Projekt abgeschlossen worden, wie ist die Kundenreaktion darauf, alles personenbezogene Daten, ist alles für die Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses erforderlich, dürfen Sie speichern und kontrollieren. Oder wenn es für die Beendigung erforderlich ist, also Kündigungsgründe und diese Sachen, dürfen auch gespeichert werden und erhoben werden. Alle anderen Dinge nicht. Das betrifft zum Beispiel das, was ich sagte, der Chef ist sehr fürsorglich und interessiert sich dafür, was seine Angestellten denn am Wochenende machen. Und da sieht er dann auf Facebook die schlimmen Fotos. Ja, so sturzbetrunken auf der Sofaecke oder so etwas. Darf der Chef das speichern? Nein. Bitte? Ja, aber er speichert es noch nicht, aber er erhebt es. Er guckt nach. Das heißt, dieses berühmte Nachforschen in den sozialen Netzwerken, was macht denn der Arbeitnehmer in seiner Freizeit, das ist nicht zulässig. Und das wird auch, das ist ein Punkt im neuen Arbeitnehmerdatenschutzgesetz, dass solche Dinge nicht erlaubt werden. Genauso dieses berühmte Vorabprüfen. Ich will mal einen Bewerber sehen und mal gucken, was macht er denn in seiner Freizeit. Und dann sehen Sie auch wieder auf Facebook nach in diesen sozialen Netzwerken. Und da sehen Sie ganz schlimme Dinge, was der in seiner Freizeit macht. Wo Sie sagen, so einen will ich gar nicht haben. Ist ausdrücklich nicht erlaubt. Das könnten Sie machen, ja. Ja, wobei das ist natürlich wieder so eine Grenzfrage. Also sagen Sie mal so, es ist ja keiner gezwungen anzugeben, warum man einen Bewerber ablehnt. Ja, insoweit ist die Frage auch eher etwas theoretisch. Ich will Ihnen nur sagen, Sie sollten es vermeiden, Sie sollten es auch nicht unbedingt tun. Und wenn Sie das Problem, also es ist einfach nicht erlaubt. Ja? Die Gerichte weichen langsam auf. Ja. 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 Bisher ist es noch Linie der Gerichte gewesen, dass sowas als nicht zulässig beachtet wird. Es gibt in letzter Zeit einige Urteile, wo solche Kenntnisse dann doch zugelassen wurden, weil die Gerichte sagten, das geht ganz einfach nicht anders. Wenn also der Chef erfährt, dass der sich darüber prahlt auf Facebook, Mensch, mein Arbeitgeber bestehle ich nach Strich und Faden, das geht so toll da, merkt auch keiner was in dem Laden. Natürlich dürfen Sie sowas dann doch verwenden. Ja? Das ist aber ganz moderne Rechtsprechung, die so in diese Richtung geht. Auch diese Beleidigungsfälle, wenn Sie ganz über Ihren Arbeitgeber herziehen auf Facebook oder so etwas, das wird langsam auch gesehen, dass das dann nicht mehr zumutbar ist. Da ist aber immer noch, sind das Einzelfallentscheidungen, da muss man immer sehr genau gucken, wohin die Reise geht. Generell ist es eben nicht erlaubt, ja. Ja gut, vom Motorradunfall erfällt er ja schon durch die Krankschreibung. Und nee, den Grund erfährt er nicht. Nee. Solange Sie dürfen kündigen wegen Krankheit, in dem Moment, wo die Krankheit Ihren Betriebsablauf so stört und so wiederholt auftritt und unregelmäßig auftritt, dass es Ihnen nicht mehr möglich ist, den Betrieb aufrechtzuerhalten, weil Sie ganz einfach die Organisation nicht mehr leisten. Dann sind so Krankheiten Kündigungsgründe. Alleine, dass der Motorrad fährt in seiner Freizeit und etwas risikofreudiger ist, das dürfte nicht ausreichen. Nein, nein, das können Sie so nicht machen. fürchte ich, da kommen Sie nicht mit durch. Ganz einfach, weil das noch Teil der persönlichen Lebensgestaltung ist und Teil der Persönlichkeit. Da müsste man sich den Einzelfall wirklich ganz genau angucken. Es gibt ja auch, könnten ja sonst sagen, Freeclimber beschäftige ich nicht, Fallschirmspringer will ich auch nicht haben. Irgendwann stoßen sie da auf Grenzen. Allein, dass man unfallträchtige Hobbys hat, dürfte insoweit nicht ausreichen. Das private Verhalten interessiert nur insoweit, wenn es vertrauenswürdige Posten sind. Also man sagt so bei Bankkassierern oder sowas, die schnell in der Versuchung stehen, Geld zu unterschlagen, ja, oder sonstige Kassierer oder Buchhalter oder so, wenn die dann straffällig werden oder ein Drogenproblem haben, da sagt man, da gibt es so berechtigte Gründe, wo der Arbeitgeber dann doch sagen kann. Aber auch das sind Ausnahmen. Aber wir wollen ja wissen, was dürfen Sie speichern? Sie haben es jetzt also gesehen, nur ganz spezielle Gründe, und die müssen Sie dann auch wieder löschen, also Bewerbungsunterlagen beispielsweise, dann, wenn Sie gekündigt haben. Die Kündigung müssen Sie natürlich auch speichern können, aber so die, wenn das Arbeitsverhältnis abgerechnet ist und auch Sozialversicherungsmeldungen durch sind, dürfen Sie nicht unbedingt die Krankmeldung der letzten 20 Jahre aufspeichern, solange es nicht in die Personalakte gehört. Das sind also alles Dinge, wo Sie im Moment vorsichtig sein müssen. Und bei Straftaten eben, da braucht es einen Verdacht, einen begründeten Verdacht, und dann können Sie dort auch personenbezogene Daten weiter erheben und müssen aber immer darauf achten, dass das schutzwürdige Interesse des Beschäftigten an der Ermittlung nicht überwiegt. Ich gebe insofern immer den Ratschlag, wenn Sie Hinweise bekommen, dass jemand Straftaten begeht gegen das Unternehmen, gleich, ist normalerweise der Ablauf so: Sie dürfen ja nicht unbedingt die personenbezogenen Daten und insbesondere dessen private E-Mails lesen. Wenn Sie das weiter kontrollieren wollten, müssten Sie im Grunde zu dem Menschen hingehen und müssten sagen, pass auf, mir sind Unregelmäßigkeiten aufgefallen, ich habe dich jetzt unter näherer Beobachtung und werde näher mal deine punktuell stichprobenartig weiter kontrollieren, was du machst. Das ist natürlich in dem Moment, wo es um Verfehlungen geht, wie da hat man eine falsche Internetseite angeklickt oder hat ein Spiel gespielt, während der Arbeitszeit können Sie das so machen. Aber damit versagen Sie bei Straftaten. In so Fällen, wenn es wirklich um Straftaten geht, um Betrug, Korruption zulasten des Unternehmens, dann empfiehlt es sich immer zu gucken, einerseits, wenn Sie Personalvertretung haben, die mit einzubinden und zum anderen wirklich auch Ermittlungsbehörden einzuschalten und zu sagen, hier, wir haben den Verdacht, dass hier jemand gegen unseren Betrieb oder in unserem Betrieb korrupt ist und dass Sie dann die Staatsanwaltschaft einschalten. Was natürlich auch wieder einen Pferdefuß hat, weil wer hat schon gern die Staatsanwaltschaft im Haus? Ja? Aber das ist im Grunde dann das richtige Vorgehen, auch das Datenschutzgerichte vorgehen. Weil eben sonst, wenn Sie dort etwas falsch machen, es durchaus das Gegenargument kommen kann, das durftet ihr gar nicht ermitteln, das durftet ihr gar nicht speichern, das durftet ihr gar nicht einsehen. Und dann kann es sehr schnell die Karte gezogen werden, dass es da Beweisverwertungsverbote gibt und eben dann eine Kündigung entweder unrechtmäßig ist, bis hin zu Ermittlungsergebnissen ganz einfach vielleicht gefährdet sind in ihrer Verwertung. So. Die Software, die ein Mitarbeiter auf seinem Rechner hat, nur solange Sie die als Betrieb eingespielt haben, nicht. So, Sie meinen jetzt eigene Software, die der installiert hat?
Ja, weil auf jeden Fall. Ich spüre mich auf dem
Ich würde sagen, ja, das ist ein personenbezogenes Datum, dass er nicht gerechtfertigte Software installiert hat. Aber es ist sachlich gerechtfertigt, weil Sie ja die Systemintegrität schützen müssen und weil Sie darauf achten müssen, dass die Unternehmensrichtlinien eingehalten werden. Und in dem Moment, wo Sie zufällig drauf stoßen, begehen Sie noch keinen Datenschutzverstoß, sondern Sie müssen dann im nächsten Moment müssen Sie dann sagen, pass auf, ich habe das festgestellt, ich habe nicht näher kontrolliert, was du mit dieser Software gemacht hast, aber die muss bitte runter, dann ist das alles noch in Ordnung. Und so werden Sie auch noch insoweit wahrscheinlich von einer gesetzlichen Erlaubnis ausgehen können, ja. So.
Kann man das
Ja. Ja. Es darf, muss allgemein sein, es darf nicht ständig sein, sondern stichprobenartig. Und es darf nicht diskriminierend sein, dass Sie sagen, ah, ich kontrolliere den Müller lieber 10-mal mehr als andere, weil der hat so komische Gedanken oder so etwas. Das geht nicht. Ja. Na, wenn ein gerichterlicher Beschluss vorliegt, müssen Sie sich dem wohl beugen. Ja? Dann, ja. Ist die sichere Variante, ja. Also wirklich, weil das grenzt, Sie sind verantwortlich für den Datenschutz. Sie können sich dann nicht sagen, die Polizei hat nachgefragt. Das geht nicht. Ne? Stichwort. Ja, gut. Ja. Ja, also es ist ein personenbezogenes Daten, wann welcher Mitarbeiter das gemacht hat. Sie haben aber eine gesetzliche Erlaubnis, weil es ja für die Durchführung des Arbeitsverhältnisses erforderlich ist, dass Sie dort durchaus kontrollieren, welcher Mitarbeiter hat wann wo gearbeitet. Insoweit hätten Sie dann eine gesetzliche Erlaubnis. Sie dürften aber wiederum das nicht für andere Zwecke verwenden, beispielsweise für Leistungskontrollen oder so etwas. Ja, das wäre dann wieder eine Zweckänderung dieser Daten und dann würden Sie wieder in anderes Fahrwasser kommen. Ja? So. Ja. Ja, insoweit unterliegen all diese dem deutschen Datenschutzrecht. Ich weiß, das ist insbesondere amerikanischen Firmen manchmal schwer zu vermitteln, warum hier der deutsche Admin alles nicht darf, was in den USA längst selbstverständlich ist, insbesondere Leistungskontrollen oder so etwas. Aber grundsätzlich. So, ja, hier haben wir mal so geplant, in der Neuregelung zum Arbeitnehmerdatenschutz. Gucken Sie es mal an. Die werden dann ins Netz gestellt. Die heimliche Videoüberwachung soll verboten werden. Offene Videoüberwachung, also wo dann so eine Kameraschild an den Wänden hängt, die soll erlaubt werden, aber stichwortartig. Hier ausdrückliche Regelung, Bewerbungsverfahren, keine Nutzung von Daten aus geschlossenen sozialen Internetnetzwerken. Eine ärztliche Voruntersuchung bei Einstellung generell, das hat mal Mercedes gemacht, also Daimler. Das soll auch verboten werden. Korruptionsbekämpfung. Das war der Datenschutzskandal bei der Deutschen Bahn. Regelung des Abgleichs von Mitarbeiterdaten, heimliche Überwachung nur bei konkretem Verdacht. So, und stichprobenartige Überwachung der Nutzung von Telefon- und E-Mail-Verkehr bei Verbot der privaten Nutzung. Ganz kurz dazu. Gibt es noch Betriebe, die erlauben, dass die E-Mails oder dass die EDV privat genutzt werden kann? Privaten E-Mail-Verkehr, privater Internetverkehr? Gibt es noch? Sie wissen, was das für Probleme gibt. In dem Moment, wo Sie eine private E-Mail in der Geschäftspost haben, darf kein Mitarbeiter mehr, kein Chef, kein fremder Mitarbeiter, kein Chef, kein Admin dort mehr hereingucken. Sie müssen das E-Mail-Postfach, wenn Sie merken, da ist eine private E-Mail drin, zumachen, zu Ihrem Mitarbeiter gehen und sagen, lösch die raus, das gehört nicht hierher. Das heißt, Sie verbauen sich wirklich den Zugang zum Geschäftlichen, denn denken Sie das mal durch. Wie machen Sie dann eine Krankheitsvertretung? Was machen Sie bei der Archivierung? Was machen Sie bei der Urlaubsvertretung? Das Einverständnis, klar, Chef, kannst reingucken, wenn ich im Urlaub bin, Freiwilligkeit der Einwilligung gibt es nicht. Also Sie handeln sich wirklich Probleme ein. Genauso die Nutzung des privaten Internetverkehrs. Du darfst in der Pause mal privat surfen. Dann dürfen Sie zumindest in dieser Pause den Internetverkehr nicht mehr überwachen, sondern nur noch anonymisiert. Und wenn Sie dann Hinweise finden auf verdächtige Aktivitäten, weil beispielsweise XXL-Seiten angesurft werden, Pornoseiten, dann dürften Sie wieder langsam reinforschen, wer das denn macht. Aber auch nicht, wenn Sie gesagt haben, darfst privat nutzen. Gut, für XSL-Seiten, da sagt man, das betrifft den Ruf des Unternehmens, das darf durchaus noch eine Ausnahme sein. Aber Sie kommen in Teufels Küche. Dazu wahrscheinlich beim nächsten Vortrag mehr in der nächsten Stunde. Lösung ist dafür wirklich nur, Sie müssen das trennen. Wenn Sie es unbedingt meinen, erlauben zu müssen, müssen Sie das trennen. Sagen Sie dem, der soll ein privates E-Mail-Postfach haben und es kommt keine private E-Mail in den Geschäftsordner. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Man muss den Leuten das wirklich mal sagen. Die kämen doch auch nicht auf die Idee, ihre private Liebespost oder ihren privaten Arztbrief in den Leitsordnern des Unternehmens abzuheften, im analogen Leben. Ja? Klar sind Sie da sicher, vor der eigenen Ehefrau noch. Aber bei E-Mail-Verkehr macht sich da keiner einen Kopf drum. Und das geht eben überhaupt nicht. Und das muss man strikt trennen. Und Sie dürfen ja auch nicht die private E-Mail nicht archivieren. Sie dürfen sie nicht einsehen. Sie dürfen die im Grunde nicht untersuchen, ob da Schadcode drin ist, über was der sich unterhält. Das heißt, Sie haben wirklich riesige Probleme. Wenn der ein eigenes Konto hat, würde ich so machen, mit Bauchschmerzen würde ich sagen, leg das irgendwo auf eine virtuelle Maschine oder sowas und sag, in 4 Wochen wird alles gelöscht. Verlass dich nicht drauf, dass da irgendwas aufgehoben wird. Ich gucke mir das gar nicht an, dass Sie so einen wirklich abgegrenzten Bereich schaffen. Ja? Augenblick. Regelmäßig und stichprobenartig. Also, Sie müssen erstens mal dieses Verbot beständig wiederholen. Da geht es so, in der Rechtsprechung sagt man, von alle halbe Jahre, alle 3 Monate bis zu jedem Monat einmal. Da ist alles vertreten. Ich denke mal, quartalsweise reicht aus, dass man immer wieder den Mitarbeitern einblendet, hört mal, wir weisen auf unsere Bestimmungen hin, dass private E-Mail-Nutzung nicht erlaubt ist. Wenn Sie es dann bemerken, dass trotzdem das gegen dieses Verbot verstoßen wird, müssen Sie unmittelbar handeln und müssen zu dem Mitarbeiter gehen, pass auf, wir haben das festgestellt, wir haben nicht nachgeguckt, was das für eine private E-Mail ist, aber du weißt doch, es ist verboten. Weil wenn Sie sonst das nachlässig behandeln, kommen Sie in den Bereich der betrieblichen Übungen. Auf gut Deutsch, der Arbeitnehmer denkt, naja gut, so schlimm ist es nicht, der hat ja beim letzten Mal auch nichts gesagt. Ja, das sind so im Grunde die Ratschläge. Sie müssen es stichprobenartig dann kontrollieren auf privaten Verkehr. Das dürft diese Stichproben, ja, wissen Sie, im Einzelfall heißt es dann immer, sagt der Richter, das war jedenfalls noch erlaubt oder so etwas. Aber so richtig quantifizieren können Sie es nicht. Es reicht aus, wenn Sie es regelmäßig drüber laufen lassen und wenn Sie nachweisen können, dass Sie Verdachtsfällen regelmäßig nachgehen. Mir wäre es lieber, wenn Sie irgendwie den Postverkehr überwachen, ob das an verdächtige Domains geht, die mit Ihrem Unternehmen nichts zu tun haben. Ja? Das. So, da vorne war es noch. Ja. Also, man sagt, beim Telefon hat sich's eingebürgert, da wird auch gesagt, die private Nutzung ist nicht erlaubt ohne Genehmigung des Arbeitgebers. Und man sagt, generell egal was Sie machen, also auch die private Mittagsverabredung ist private Nutzung nur bei sogenannten betriebsbezogenen privaten Anlässen. Also der Chef sagt, Sie bleiben heute mal 2 Stunden länger, die Sache muss noch fertig werden. Und dann nehmen Sie einen Telefonhörer und rufen Ihre Frau an, ich komme heute 2 Stunden später. Das wäre noch eine erlaubte Nutzung aus betriebsbezogenem Anlass. Aber alles andere, da ist man recht streng. Ja. Ja gut, so solche E-Mails, die unverlangt zugesandt wurden, Stichwort Spam, die gibt es halt und wenn dann drin steht, Sie haben 100.000 Euro gewonnen, ist das Spam. Das sind dann nicht in dem Sinn private E-Mails, beziehungsweise werden die dann gelöscht. Sie haben nicht dagegen verstoßen. Was, ja, ja, da müssen Sie den Kollegen freundlich darauf hinweisen, ist leider nicht erlaubt. Ja? Schick's bitte an die andere Adresse. Ein anderes Problem ist, wenn Sie privaten E-Mail-Verkehr zulassen, selbst wenn, da verletzen Sie im Grunde zwei, wenn Sie das checken, verletzen Sie im Grunde zwei Leute, deren Grundrechte. Das eine ist der Empfänger, die haben Arbeitnehmer, die dürfen die privaten E-Mails ihres Arbeitnehmers nicht lesen. Aber sie verletzen auch das Telekommunikationsgeheimnis des Absenders. Und spätestens da kommen Sie dann auch nicht mehr klar mit Abfragen, Absprechen oder Betriebsvereinbarungen oder so etwas, weil der hat ja auch einen Schutz des Telekommunikationsgeheimnisses und Sie dürfen da keinen Einblick nehmen. Also das ist alles sehr, sehr problematisch. Ja. Also, das sind immer so dann die ganz schwierigen, kniffligen Sachen. Da wurden also private und Geschäftspost wurden vermischt. Habe ich das richtig verstanden? Sie müssten im Grunde den Arbeitnehmer auffordern, bevor du gehst, suchst du deine private Post raus, lösch die und stellst uns den Ordner wieder zur Verfügung, gereinigt. Ja? Denken Sie immer an diesen Leitsordner. Sagen Sie dem, du nimmst jetzt deine private Post da raus. Das hat zwischen unseren Geschäftsbriefen nichts zu suchen. Ja? Ja, ja, natürlich, das müssten Sie sogar. Wir müssen ihm sagen, du hast jetzt noch eine Stunde Zeit, lösch deine Mails raus. Schlimm ist es, wenn der Arbeitnehmer sagt, nee, mache ich nicht. Ja, was wollen Sie da machen? Es gibt so Fälle, oder wenn der Arbeitnehmer halt krank ist und Sie ihn nicht auffordern können, dass er das tut, Sie kommen nicht an Ihre Geschäftspost ran. Da gab es jetzt eine Entscheidung in Brandenburg, das war aber wirklich haarscharf. Da war genau der Fall, die Mitarbeiterin, wurde krank, wollte auch nicht mehr zurück, hat sich 6 Wochen krank gemeldet. Der Behördenchef musste unbedingt an diese E-Mails ran, weil da immer noch E-Mails eindrudelten, bat von ihr, gib uns doch die Erlaubnis, dass wir dort reinblicken können. Sagt sie, nee, mache ich nicht. Und dann hat die Behörde doch reingeguckt, hat aber vorher den Betriebsrat, den Personalrat hinzugezogen, hat die Gewerkschaft angesprochen, hat den Datenschutzbeauftragten angesprochen, hat einen externen Dienstleister beauftragt, den sie gesagt hat, pass auf, wir als Unternehmen wollen da gar nicht reingucken, du hast aber jetzt die Aufgabe unter Überwachung durch Betriebsrat und so weiter, hier die privaten von den geschäftlichen Mails zu trennen und die privaten speicherst du irgendwo ab, die CD legen wir weg und die geschäftlichen speicherst du in einem ganz neuen Konto. Und da wird es auch die Frage, ob sich dort das Unternehmen der Behördenleiter strafbar gemacht hat. Und dann war die Gerichtsentscheidung wieder wie in so solchen Fällen, ich habe vorhin gesagt, es sind Einzelfälle, ja, eigentlich war das alles unzulässig, aber in diesem speziellen Fall und unter Berücksichtigung der Notlage, und Sie haben ja alles getan, nämlich den Datenschutzbeauftragten hinzugekommen, und da kann man ausnahmsweise mal argumentieren, dass die Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts doch nicht so schlimm war, dass der Arbeitgeber dies hier tun musste. Auf gut Deutsch immer so eine Entscheidung, wo Sie merken, das hätte auch anders ausgehen können. Aber das müssten Sie dann auffordern, ja, das zu trennen. Ja. Also wenn der Geschäftsführer Sie anordnet, machen Sie das. Und ja. 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 Ja, Sie haben darauf hingewiesen. Ja, Sie haben darauf hingewiesen. Und insoweit haben Sie Ihre arbeitsvertragliche Pflicht erfüllt und sind dann raus. Schwieriger ist der Fall, wenn konkret das schon in die Richtung Straftat geht. Also wenn gesagt wird, knack jetzt diesen passwortgeschütztes E-Mail-Konto oder so etwas, weil das wäre dann wirklich § 206, Ausspähen von Daten, da müssen Sie sich wirklich weigern, ansonsten kommen Sie in die eigene Verantwortung rein. Ansonsten haben Sie immer nur die Verantwortung hinzuweisen, das dürfen wir eigentlich nicht, und wenn die Geschäftsleitung dann sagt, machen wir trotzdem, haben Sie alles getan, können Sie arbeitsrechtlich nicht belangt werden. Wie gesagt, Grenze ist das Strafrecht. Ja?
Wir haben eine E-Mail einen guten Vorschlag gemacht, dass es eine separate Privatsicherung machen könnte. Ist bei dem Telefon
Naja, da ist ja das Problem nicht so, weil das Telefon ist ja Schall und Rauch. Wenn aufgelegt wird, speichern Sie ja nichts mehr. Aber ich weiß ja, welche Nummer haben. Ja, aus X'en die letzten drei.
Ah, okay.
Ja, ja. Ja. Ja, natürlich gibt es das. Ja? Sie können, wir haben große Probleme beim Überwachen. Sie können ja sagen, ihr dürft euch aus allgemeinen Zeitungen informieren, Spiegel, FAZ, Fokus und so weiter, und dann gucken Sie halt, ob da noch andere Internetadressen über Ihren Router laufen, die angewählt werden. Natürlich, anonymisiert dürfen Sie das alles machen. Und Sie dürfen auch den Internetverkehr überwachen in dem Moment, wo Sie es anonymisieren. Also praktisch den Skript laufen lassen, die IP-Nummer weg und nur sagen, ups, was ist denn das für eine Internetadresse? Das kommt mir aber komisch vor. Und dann dürfen Sie in dem Moment, wo Sie konkreten Verdacht haben, dass verstoßen wird, dürfen Sie weiter nachforschen. Und dann so schrittweise sich voranarbeiten und dann aber auch, sobald Sie einen bestimmten im Verdacht haben, nicht sagen, den beobachte ich jetzt mal weitere 4 Wochen, sondern eben konkret sagen, pass auf, du bist aufgefallen, stell das bitte ein. Das amerikanische Unternehmen unterliegt dem deutschen Datenschutzrecht. Ja, trotzdem kriegt das deutsche Unternehmen dann Schwierigkeiten. Nicht Sie als Linux-Admin, sondern das deutsche Unternehmen kriegt Schwierigkeiten, weil in seinem Bereich gegen das deutsche Datenschutzrecht verstoßen wird. Das andere haben wir ja auch umgekehrt, nicht? Patriot Act in den USA erlaubt ja vieles. Ja? Stellen Sie sich vor, das ist überhaupt ein riesengroßes Problem. In England, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, in England mittlerweile können Sie durch Beugehaft gezwungen werden, also Schlüssel rauszugeben. Ja, da funktioniert Verschlüsselung nicht mehr. Schweden, das schwedische Verteidigungsministerium, kontrolliert sehr stark Daten von Nicht-Schweden. Die eigenen Bürger sind vollkommen geschützt. Nicht-Schweden dürfen durchleuchtet werden. Das heißt also, es ist nicht immer die Möglichkeit gegeben, ins Ausland auszuweichen. Ist Schluss?
Ja. Also ich möchte dann bitte darum bitten, weitere Fragen persönlich noch zu stellen, weil wir jetzt im Zeitplan voranschreiten müssen.
Ich darf nur noch schnell Schlusswort.
Ja, Dr. Klostermann kann natürlich noch beenden.
Ja, Sie haben gemerkt, es ist ein Minenfeld. Zum Kundendatenschutz sind wir gar nicht gekommen. Das wäre doch genauso gewesen, auch da schutzpersonenbezogener Daten. Sie dürfen nur eine Erlaubnis haben. Erlaubnis gibt Ihnen das Gesetz nur zur Abwicklung von Verträgen. Für alles Weitere brauchen Sie eine Einwilligung. Eine Einwilligung können Sie dort bekommen, da ist ja kein Druckverhältnis gegeben. Aber die müssen Sie auch haben, die können Sie auch elektronisch einfordern. Aber auch da Grundsatz Datensparsamkeit, dass Sie gar nicht Daten erheben, die Sie nicht benötigen. Das Datenschutzrecht war bis vor 3-4 Jahren wirklich so ein Exotenthema. Und es wurde immer gesagt, was der Anwalt da sagt, ist eher theoretisch. Täuschen Sie sich nicht. Es kommt, die Leute gucken auch drauf. Und wenn es einen großen Datenschutzpanne gibt, ist das Unternehmen, steht in der Öffentlichkeit schlecht da. Es sind auch Schmerzensgelder zugesprochen worden, die bei schweren, also insbesondere wenn besondere personenbezogene Daten wie politische Orientierung, Gewerkschaftszugehörigkeit, Religionszugehörigkeit, sexuelle Orientierung, das können durchaus Zehntausende von Euro werden, diese Schmerzensgelder, die dort zugesprochen werden. Außerdem haben Sie die Verpflichtung, sich zu entschuldigen bzw. in die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen. Sollte es zu einer Datenpanne kommen, denken Sie immer an den § 42a Informationspflichten, dass Sie die Pflicht haben, die Behörden zu informieren, und zwar unverzüglich, wenn bei Ihnen bestimmte personenbezogene Daten abgeflossen sind. Hat aber auch den Vorteil, wenn Sie die Behörde informieren, dann läuft das unter Privilegierung und Ihr Unternehmen kann dann nicht mehr strafrechtlich belangt werden, weil man sagt, wenn du dich offenbart hast, dann wollen wir dich von dieser Schuldfrage freistellen. In dem Moment, wo Sie also Datenpannen bemerken, ist schnelles Handeln angesagt. Ansonsten freut mich, dass das Thema doch so viel Interesse gefunden hat. Haben Sie noch einen schönen Linux-Tag. Bleiben Sie heiter. Danke.
Vielen Dank.